Wir haben ja heute das Thema der Barmherzigkeit im Evangelium. Ich habe ja erzählt, es ist ein sehr, sehr schönes Thema für mich immer wieder. Denn gerade in dieser Barmherzigkeit habe ich immer viel Freude gefunden. Ich bin ja auch eher so der egoistische Typ natürlich, so wie alle anderen auch. Man schaut zuerst einmal, wie man selbst ein bisschen besser leben kann. Und erst wenn dann das alles stimmt, dann denkt man vielleicht auch mal an den anderen. Und viele Rechtfertigungen, Entschuldigungen findet man auch. Aber in der Tat, das Leben ist traurig. Denn ich kann noch so viel besitzen, noch so viel haben. Wenn das die Geisteshaltung ist, die ich habe, dann werde ich immer traurig sein. Da kann ich die Elisabeth von England sein, ich kann Obama sein, ich kann Rockefeller sein, das spielt gar keine Rolle. Mir gehört die ganze Welt, aber ich bin arm. Und der sich auf den Weg der Barmherzigkeit einlässt, in dieser ganzen großen Vielfalt dieses Wort in sich trägt, obwohl er vielleicht arm ist, wird immer reich sein. Das ist ja auch das, was oft Christus im Evangelium erzählt. Und worauf weist er eigentlich hin? Dass wir immer einer Lüge nachrennen. Das wird immer so schön in der Werbung deutlich. Gut, im Kloster haben wir kein Fernsehen, aber jetzt außerhalb schaue ich dann ab und zu auch mal so ein bisschen was und sehe dann die Werbung, ne? Aber auch von früherer Zeit, wo ich noch mehr Fernsehen geschaut habe, ja, da kommen dann irgendwelche Heilmittelchen für Opa und Oma und man sieht dann, wie Opa und Oma über Zäune springen und sich freuen und glücklich sind. Ja? Lügenwelt. Alle würden das sich wünschen und daher kaufe ich dann auch dieses Mittel. Aber ich kann jedem vorher sagen, das hilft nicht, das ist nichts. Die Oma wird weiterhin mit ihrer Krücke gehen. Ja? Oder andere Dinge. Zu meiner Jugendzeit waren ja auch die Zigarettenwerbung noch erlaubt. Alkoholwerbung war noch stark und wir als Jugendliche haben das natürlich alles angesehen und das war sozusagen Paradieseszustand, Camel-Zigaretten, wie der junge Mann da durch die Wüste marschiert ist und dann unten auf der Fußsohle das Loch hatte, meilenweit gehe ich für Camel. Das war so ein Stück Freiheit, das hatten wir alle gern gehabt und schon hat man gern dieser Lüge geglaubt und schon hat man sich die Zigaretten gekauft, das war bei mir weniger. Aber bei einem guten Bier oder sowas habe ich nicht Nein gesagt. Und man hat dieser Lügenwelt geglaubt. Die Frauen auch. Ne? Da kommt dann der Modekatalog oder die ganzen von Hamburg gestern in der Innenstadt, die viele Nobel-Geschäfte für Kleider mit den Markennamen. Es ist nicht nur die Frauen, aber die Frauen sind ein bisschen empfänglicher für die Dinge oder Maniküre, all diese Dinge. Und da sieht man im Fernsehen, ah, wie gut das aussieht. Hübsch, schön, so möchte ich doch gern auch aussehen, denn das gibt mir doch Befriedigung, da fühlt man sich doch wohl. Da geht man hin, kauft ein teures Kleid, man lässt sich bemalen wie auf dem Kriegspfad, geht raus und man merkt, eigentlich könnte ich jetzt auch mit einem einfachen Kleid gehen, ohne so viel betüncht zu sein und ich würde mich auch nicht anders fühlen. Also wir glauben gern der Lügenwelt. Das betrifft nicht nur Fernsehen, also Medienwerbung, das betrifft mein eigenes Wunschdenken, das dann auch sehr schnell aus einer Sünde eine Tugend macht, ja, oder aus der Tugend eine Sünde macht. Also wir glauben sehr schnell die Lüge und wir selbst sind da oft Ursache für Lüge. Das nennt man dann Scheinheiligkeit oder heuchlerisch zu sein. Ja. Also das ist ein Zustand, in dem wir uns oft alle befinden. Und dieser Zustand ist es, der mich dann auch nicht nur traurig macht, einsam macht, denn wer einmal lügt, den glaubt man nicht, auch wenn er die Wahrheit spricht. Die alten Sprichwörter sind sehr klar und weise. Aber es ist nicht nur, dass ich also daran traurig bin und vielleicht einsam bin, sondern ich befinde mich im Dunkeln, in der Finsternis. Ich weiß gar nicht mehr, wo es hingeht. Da ich mich in einer Lüge, in einer Pseudowelt aufhalte, ja, weiß ich nicht, was der nächste Schritt mir bringt. Denn das kann ja wiederum Trug sein, Lüge sein. Und daher sind die Menschen heute so sehr verwirrt. Das ist ein Hauptgrund eigentlich, warum die Menschen heute verwirrt sind. Sie haben die Klarheit des Lebens verloren. Sie haben die Richtung im Leben verloren. Da sieht man Beispiele für unsere Jugend, unsere Kinder, die heute groß werden. Wie werden die verführt? Die Klarheit im Leben ist nicht mehr da. Wir hatten gestern das Thema auf dem Auto, eines der vielen, zum Beispiel über die Sexualität. Unsere kleinen Kinder wachsen auf in einer Welt, wo sie nicht mehr wissen, was richtig ist. Also es wird alles erlaubt, nicht nur erlaubt, es ist alles, hat Recht, und wehe einer, der etwas dagegen sagt, der ist schon der Böse, der muss ins Gefängnis oder muss Strafen zahlen. Also unsere Kinder wachsen schon in dieser Pseudowelt auf, ohne dann zu wissen, was richtig ist. Ein anderes Beispiel, auch wieder in diesem Bezug, unsere Jungs, unsere Mädchen, wachsen auf in dieser Pseudowelt, die ja sehr darauf ausgeht, dass man sich auslebt. Und dazu gehört es, dass man auch vielleicht schon, weil jetzt ein Mann da, vor kurzem, zur Beichte, und er sagt, ich hatte mit 13 Jahren schon mein erstes Verhältnis. Mit 13 Jahren. Und das ist ja nicht ein Einzelfall. Also, wo die jungen Leute in dieser Pseudowelt leben und meinen eigentlich, sie machen gar nichts Schlimmes. Denn wenn der Mama und Papa sagen, was hast du da gemacht, das ist doch Sünde, dann werden die Kinder Rebellion machen, weil für sie ist es nichts Schlimmes, es ist ganz normal. Also unsere Kinder wachsen heute in einer sehr gefährlichen Welt auf, wo der Teufel uns all das vormacht. Und natürlich, ich habe keine Gegenwehr als Kind, Kindergarten geht es ja schon los, also nehme ich das auf wie ein Schwamm. Was Mama und Papa und vielleicht sogar noch der Vater dann sagen, das spielt dann oft schon gar keine Rolle mehr, der Zug breche, also er fährt. Was geschieht dadurch? Die Jugend ist befleckt. Und diese Befleckung bedeutet wiederum, dass wir im geistlichen Leben dunkel werden, blind werden, das sagen uns die Väter. Und daher wissen wir oft nicht, wo unser Weg hingeht. Alle Menschen sind heute unsicher. Keiner hat mehr eine sichere Basis im Leben. Dabei sollte unser Glaube diese Basis sein. Aber wie ich immer wieder betone, der Glaube ist nicht nur Wissen, nicht nur Dogmatik, Theologie, sondern Leben. Und dazu gehört auch das reine Leben. Wie schön und wie gut ist es, wenn die jungen Menschen sich aufbewahren für die heilige Ehe. Sie gehen mit offenen Augen, mit einer reinen Seele in die Ehe. Und Gott wird sie segnen, sie werden nie unsicher werden. Ihr ganzes Leben nicht, so können sie bei Gott bleiben. Werden ihren sicheren Weg gehen. Während all die anderen sozusagen einen unsicheren Weg gehen. Das geht so weit, dass ich am Ende gar nicht mehr Priester werden kann. Junge Menschen jetzt hier, aber ja einige. Und Männer jetzt natürlich, keine Frauen. Und jetzt denken die noch lange nicht an Priestertum. Aber sie gehen in ihre Kirche, sie kommen zum Beichten, gehen zu ihrem Weg. Dann aber in diesem Wirrwarr, in diesem Durcheinander, ja, ist ja alles normal, mache ich auch was. Nach 3, 4, 5 Jahren oder mehr Jahren hören sie eigentlich den Ruf Gottes. Ich bin eigentlich fürs Priestertum bestimmt. Als Pfarrer, als Mönch, was weiß ich, Priester. Ja, und dann kommen die zu ihrem Seelenvater, zu Pater Paisios, sagen wir jetzt mal, und sagen, Vater, ich habe erkannt, ich muss Priester werden. Dann sage ich zu ihnen, mein Kind, die Tür ist für immer zu. Das habe ich so häufig. Das sind nicht wenige Fälle. Das sind nicht wenige Fälle. Mönch kann man werden, Nonne kann man werden, Gott sei Dank, aber nicht Priester. Der Priester wird, muss eine reine Seele und einen reinen Leib haben. So wie man aus dem Taufbecken heraussteigt, heute ja zwei, so muss die Seele sein, wenn man zum Priestertum gehen will. Also der Teufel macht uns diese Lügenwelt vor, das war jetzt sozusagen eine Frucht aufs Priestertum hin, aber auch auf die Ehe hin. Ein junger Mensch, der viele Erfahrungen gemacht hat, so nennt man das ja, man muss Erfahrungen machen. Also wenn ich das also höre, kommt auch eine Mutter zu mir, die sagt, ah, mein Kind muss doch Erfahrungen machen. Sagt, so, was reden Sie dann jetzt, was sind das für Erfahrungen? Erstens wird die Seele getötet, mit jedem Mal, wo das auseinandergeht, ist wieder ein Schmerz da, der furchtbar ist. Also diese Erfahrung möchte ich meinen Kindern nicht antun. Solche Erfahrungen braucht keiner in diesem Leben. Es ist schlimm genug, dass es gibt, aber dass man noch sagt, es muss diese Erfahrungen machen unter keinen Umständen. Ja. Aber es ist nun, also die haben Erfahrungen gemacht, alles Mögliche. Dann kommt endlich die Angebetete, sagen wir jetzt mal, also die Frau des Lebens oder der Mann des Lebens. Ja, glauben Sie, dass die noch ein normales Eheleben führen können? Sehr schwer. In den Gedanken, im Körper sind all die Erfahrungen von früher. Und man wird die Frau oder den Mann an diesen Erfahrungen messen. Das heißt, wenn einer nicht rein in die Ehe geht, ist er schon verdorben. Die Fantasie kann man nämlich nicht ausklinken. Auch die Liebe klingt die Fantasie nicht aus. Und was geschieht? Man muss dann irgendwelche Läden aufsuchen oder man geht irgendwo anders hin. Und die Ehe ist Kalia, sagen wir Griechen. Also sie ist ganz schlimm dran. Diese Erfahrungen will ich sozusagen als Mutter, als Vater meinen Kindern ersparen, damit in der Tat das zukünftige Leben eine Würze hat, eine Reinheit hat, die dann eben das Ehepaar fähig macht, eine Ewigkeit, nicht nur dieser Welt, sondern auch darüber hinaus sozusagen, zusammen zu bleiben. Sie werden in der Ehe zusammengeschweißt, es sind nicht mehr zwei, es ist einer. Und wenn all das andere vorher stattgefunden hat, hat man, es ist nicht unmöglich, aber einen großen Kampf zu kämpfen. Denn schnell kommt der Teufel und sagt, schau her, deine Frau, naja, sie ist sehr gut in der Küche, ja, aber in dem Bereich ist sie schlecht, da macht sie das. Und schneller als wir schauen, sind die Ehen auch schon wieder geschieden. Genau das haben wir heute. Und trotzdem sagt unsere Gesellschaft bis hin in die Schulpolitik, all das ist in Ordnung, all das sind Rechte. Die sind alle von Dämonen besessen, wie das sagen. Denn wenn jeder sich in sein Herz schaut, merkt er, wie er genau unter den Dingen doch leidet. Also wie kann es dann recht sein? Natürlich beurteile ich keinen Menschen dieser Welt. Und ich habe genügend, die sozusagen mit dem Problem zu kämpfen haben. Und als Vater bin ich geduldig mit ihnen, wir gehen den Weg. Aber unser Ziel ist es, davon wegzukommen. Es ist nicht mein Ziel, die Leute in ihrer Sünde zu bestätigen. Und dass genau dadurch, also durch dieses, der Heilige Beicht und so weiter, eine Hilfe kommt, kann ich auch kurz erzählen. Kam ein junger Kerl, 14 Jahre, 15 Jahre in Griechenland, zum ersten Mal zur Beichte. Ganz lieber, ich habe ihn vorher gekannt, aber er hat sich nie getraut zu beichten. Dann kam er zu mir, hat gebeichtet, aber da habe ich gemerkt, etwas ist noch in ihm. So wie ein Klotz, so ein Kloß, das merkt man. Geistliche Väter merken das, man kann ihm nichts verbergen, Jungs und Mädchen. Und ich merke das, er setzt auch an, aber er konnte nicht. Dann habe ich ihm gesagt, ich will dich jetzt nicht zwingen, aber mit der Beichte gut wird, es muss alles raus, wenn es geht. Ich habe Geduld, wir beten ein bisschen, beruhig dich. Es hat eine ganze Zeit gedauert und dann kam es raus. Er hat eine Handlung mit einem anderen Jungen im gleichen Alter vollzogen. Und hat gesagt, er fühlt sich jetzt zu Männern hingezogen. Er hat gewusst, dass das schlecht ist, Gott sei Dank. Also die Orthodoxie zumindest hält ja noch fest am wahren Leben. Aber da habe ich mit ihm gesprochen und habe gesagt, ja, du weißt, das ist falsch. Und es wäre von mir ein Frevel gewesen zu sagen, ja, macht nichts, das ist ja heute alles möglich oder sonst was. Das darf nie geschehen, ich habe ihn nicht verurteilt. Ein Bub macht alles Mögliche. Aber was ist passiert? Einmal, nie wieder und auch alle Gedanken weg. Alles weg bei ihm. Das ist Orthodoxie. Wir können zurückfinden zum wahren Weg. Natürlich ist ein Unterschied, er war das einmal. Da kommt, ich habe auch welche, die machen das schon Jahrzehnte so ungefähr. Ich habe alles Mögliche dabei. Da ist es viel schwieriger, weil eben hier die Fantasie immer eine große Rolle spielt im Leben. Aber auch die würden von mir etwas verlangen, das ich nie tun könnte, nämlich zu sagen, ja, das ist doch in Ordnung. Das verlangen die von mir natürlich nicht. Sie erwarten es hoffentlich auch nicht, sonst kommen sie ja nicht zu mir. Sondern ich sage, das ist Sünde. Wenn junge Menschen kommen, die vor der Ehe zusammen sind, werden die nie von mir hören, ach, das ist doch schön. Das ist Sünde. Das ist nicht richtig. Das ist eine Krankheit. Und wenn du willst, wir können den Weg gemeinsam gehen zur Heilung. Und so ist auch in der Familie. Väter und Mütter dürfen ihre Kinder nicht verurteilen. Oder über sie herfallen, laut werden, schimpfen. Versteht das auf der einen Seite natürlich, weil man ist manchmal ohnmächtig. Wie soll man so diese Jugend hier noch festhalten, die ist ja so, hat so viel Kraft und Energie. Da ist manchmal bei Papa und Mama auch laut. Aber richtig ist es natürlich nicht, weil damit schnell auch die Verurteilung kommt. Und etwas muss uns immer klar sein, wir dürfen keinen Menschen dieser Welt verurteilen. Was wir immer verurteilen müssen, ist die Sünde. Und daher würde man von mir als geistigen Vater etwas verlangen, was ich nicht tun kann, wenn jemand sagen würde, ja, Vater, das ist doch gar nicht so schlimm. Das ist schlimm. Und wenn man die Krankheit auch so nicht erkennt oder anerkennen will, gibt es auch keine Heilung. Wenn ich mich verletze, und es blutet, Mama kommt da auch ein bisschen zum Krankenhaus und ich sage, das ist doch gar nicht so schlimm, ja, da kann viel Schlimmeres geschehen. In dem Moment, wo ich sage, ja, das ist schlimm, ich muss zum Arzt, kommt es zur Heilung. Und so ist mit der Seele. Und was macht die heutige Welt? Wir waren bei der Pseudowelt, die heute besteht. Sie geht hin und sagt, ach, das ist doch alles in Ordnung, das ist doch alles natürlich, das ist doch alles selbstverständlich. Oder auch dieser Kampf gegen Gott, der in der Gesellschaft geführt wird heute. Dieser Kampf tobt immer mehr. Der Kampf gegen die Orthodoxie, der tobt. In der Ukraine ist wieder ein Kampf gegen die Orthodoxie. Braucht sich keiner als vorzumachen, da kann man Obama erzählen, was er will und irgendjemand anders. Die westliche Welt geht wieder gegen die Orthodoxie vor. So wie in Serbien damals, so wie in Syrien, Libanon, im Irak. Es geht gegen den Glauben letztendlich. Und so ist der Kampf nicht nur gegen den Glauben, sondern gegen Gott selbst. Schauen Sie die Gesetze, die es jetzt heute gibt. Das habe ich wieder gelesen. Sie wissen, in Deutschland, wir haben ja die Länder und jedes Land hat seine eigene Landesverfassung. Immer mehr Landesverfassungen gehen hin und streichen Gott aus der Verfassung. Eigentlich heißt es, also Verantwortung vor Gott und dem Volk. Und dieses vor Gott wird rausgestrichen. Und dabei könnten wir gar nicht sagen, naja, das ist gegen den Islam gerichtet, denn der hat auch eine Verantwortung vor Gott. Die Juden haben auch eine Verantwortung gegenüber Gott. Die Buddhisten über ihre Götter, was weiß ich, also jeder hat ja irgendwas. Sondern hier geht es ganz klar um den Kampf gegen Gott als solche. Also, man streicht das. All das ist diese Pseudowelt, diese Lügenwelt, wo man Gott aus der Welt herausnimmt und damit nimmt man die Liebe heraus. Schauen Sie sich den Alltag an. Für Sie Ältere vielleicht wieder nicht so, aber für die Jüngeren. Wo findet Liebe statt? Überhaupt nicht. Es geht meistens über Handy, über iPad, über Skype, über Internet, über was weiß ich, das kann so heißen. Aber da ist keine Liebe. Das ist immer so ein Schirm dazwischen. Viel schöner ist es doch, wenn ich jemand habe und anlangen kann. Ich habe gerade vor kurzem mit einem gesprochen, ich musste ein paar Bücher bestellen, ich wusste genau welche. Ah, das machen wir über Internet, da kriegen wir sie billiger. Gut, habe ich zu ihm nur gesagt, ja, diese Bücher will ich ja unbedingt. Aber normalerweise wäre für mich das Internet nichts. Ich will in den Laden reingehen, ich will die Bücher anschauen, angreifen, will ein bisschen drin stöbern, ist es für mich was? Ja? Zugleich habe ich Kontakt mit der Verkäuferin oder mit dem, der mich berät, also wird sofort auch wieder irgendwo Kommunikation. Man trifft vielleicht sogar noch einen Bekannten, heute kann man meist sogar Kaffee dort trinken oder so. Also wunderbar. Das ist menschliches Leben, das Vis-à-vis, das Anfassen. Und das findet immer weniger statt. Also unsere Jugend, meistens, entschuldige, dass ich die Jugend anspreche, aber das ist bei der Jugend, ich glaube, unsere Eltern haben das noch nicht so. Das Leben findet im Zimmer und am Computer statt. Und ich hoffe, dass doch die meisten irgendwie Sport machen, das ist immerhin noch eine Hilfe. Aber normalerweise ist das heute die Kommunikation. Aber so ist es nicht. Die Kommunikation, die mit Liebe zu tun hat, will ein Prosopo, will eine Person gegenüber haben, will mit ihr reden, will den Blick sehen, aber auch eben anlangen. Das gehört auch dazu, wenn man sich begrüßt. Also über Skype, hallo, ja, und der tausende von Kilometern weg ist ja sehr schön, dass man das heute kann. Aber wenn das auch stattfindet mit einem, der nebendran wohnt, dann wird es krank. Sondern es ist doch viel schöner, hallo zu sagen, in die Hand zu gehen und zu armen. Versteht ihr, was ich meine? Das ist Leben, weil dann der ganze Leib mit dabei ist. All das wird heute weggenommen. Dann haben wir das böse Facebook. Die Jugend weiß ja, dass ich da einen großen Kampf führe. Übrigens meine Kölner in Mallingen-Georg, da habe ich ja eine Gruppe gerade wieder gehabt, also im Sommer, die sind alle aus dem Facebook rausgegangen. So. Jetzt bin ich wieder bestätigt worden. Übrigens auch Isaac ist nicht ein Freund von Facebook. Jetzt bin ich mal wieder bestätigt worden. Zwei Fälle habe ich gehört. Der eine Fall war der, dass dieser Zuckerberg, oder wie heißt er, von Facebook, der Chef, der Name sagt schon alles, hat also ein neues Gesetz da reingegeben, wie das nennt, so Satzung, dass im Profil nicht mehr auftauchen soll, Pater, Don, Episkopos, im Profil von jedem persönlich. Soll da nicht mehr erscheinen. Wenn es weiterhin erscheint, laufen Sie in Gefahr, dass Ihr Profil gelöscht wird. Eins. Frage ich mich, wem tut es weh, wenn bei mir, ich bin nicht im Facebook, um Gottes Willen, nie und nimmer, aber wem würde es jetzt weh tun, wenn bei meinem Profil steht, Pater? Wem tut das in dieser Welt weh? Nein, man will wieder eine Gesellschaft ohne Gott. Das zweite Beispiel, warum ich so strikt gegen Facebook bin und immer wieder werbe, dass meine Jugend rausgeht, das war für mich das mehr Erschütternde. In Facebook gibt es sozusagen ein Sieb, das alles aussiebt, was heute nicht zur Gesellschaft passt. Sogenannter Rassismus, was man darunter auch immer versteht, schlechte Worte. Wenn man das in seinem Artikel drin hat, wird er ausgesiebt und erscheint nicht. So, so ein Schutz. Aber einer, ich weiß nicht, wer es war, hat eine große Blasphemie reingeschrieben über die Panagia, die Allheilige. Eine ganz schlimme Blasphemie. Schlimmer geht es gar nicht. Über sie und Christus. Daraufhin haben sich Christen da drin schwer beschwert. Das ging bis zu diesem Zuckerberg. Und sie sagten, also wenn das doch so ist, darf sowas doch auch nicht erscheinen. Und dann antwortet er ihnen, na, das ist ja auch nicht schlimm. Versteht ihr? Man darf niemand mehr beleidigen, was auch richtig ist, ich will auch keinen Menschen beleidigen. Man darf nicht aggressiv groß auftauchen, aber man darf Gott und die Heiligen verunglimpfen. Das ist diese Pseudowelt, in der wir heute stehen. Und gerade dieses Facebook macht das auch deutlich. Es wird nirgends mehr gelogen als im Facebook. Was habe ich Ehen gehabt, die wegen des Facebooks am Zerbrechen waren? Und nur weil ich sehr streng war und gesagt habe, ihr müsst aus dem Facebook rausgehen, sind die Ehen gerettet worden. Nicht eine, zwei Ehen, gerade unter den Jüngeren natürlich. Ja? Weil das eine Welt ist, die vollkommen verlogen ist und genau das macht, was ich eben gesagt habe. Also eine Welt ohne Gott, eigentlich eine Welt ohne Menschen. Dann hat man wirklich immer nur Bilder vor sich, nicht immer nur Texte vor sich, vielleicht ein paar Videos, aber es ist ja nicht die Person. Die Personen sitzen jetzt hier. Hier, wir sind zusammen. Wir sehen uns, wir riechen uns, wir tasten uns ab sozusagen. Das ist Leben. Und genau das alles will man heute unseren Kindern immer mehr nehmen. Und das sieht man schon bei den Kleinen, wie sie immer am Handy rumtupfen, Internet, Fernsehen, also nur noch diese elektronischen Medien spielen eine Rolle. Kommt ein neues iPad raus, muss es gleich das erste und beste sein. Immer wieder diese Dinge, je mehr kann man auch tun und so weiter. Also immer diese Welt hin zur gekünstelten Welt. Bis hin, dass man sich heute Kinder machen lassen kann, im Reagenzglas, vielleicht sogar schon, wie das Kind auszusehen hat. Ich weiß nicht, ob es soweit schon ist, bloß da kriegen wir alles mit. Ja, also eine vollkommen gekünstelte Welt. Und ich frage jetzt eigentlich die ganze Nation, alle Menschen dieser Welt, wollen wir sowas? Wer will dann sowas? Und es geht ja dann noch weiter. Ein ganz armes Beispiel oder trauriges Beispiel will ich bringen. Jetzt wird ja forciert, das ist sowas von dämonisch, dass es ja nicht nur Mann und Frau gibt, sondern noch so Zwischenwesen. Ja, wie die auch alle heißen. Und dann war eine Frau, die hat gesagt, ich bin eigentlich ein Mann, ich fühle mich als Mann. Das gibt es ja heute häufig. Sie hat sich operieren lassen, das geht ja, weil wir sind, wie verrückt die Welt geworden ist. Sie wurde zum Mann. Als sie dann Mann war, war sie traurig, dass nicht mehr Frau ist. Und dieses Mädchen ist verzweifelt, vollkommen verzweifelt gewesen, ging dann hin, und zwar war es glaube ich Belgien, wo die Euthanasie erlaubt ist, und hat gesagt, ich will nicht mehr leben. Und das wurde als Grund angenommen, dass man ihr die Todesspritze gibt. Und das Mädchen, Mann, Frau, war 42 Jahre alt. Ich frage die Leute, wer will sowas? Wer will sowas? Wenn jemand Mann ist und denkt, er ist eine Frau, dann sind Dämonen da. Weil er ist doch Mann. Chromosom ist doch ganz klar. Ja? Und eine Frau ist eine Frau und ein Mann ist ein Mann. Alles andere spielt sich doch in der Fantasie ab. Ich verstehe die Leute, wenn sie diese Fantasie haben, dass sie unglücklich sind, ist mir klar. Jeder soll nach seiner Fassung leben, ist mir auch klar. Aber keiner kann mir sagen, dass das die Lösung des Problems ist. Sondern diese Leute müssten wieder zurück zu ihrer sicheren Basis kommen, von der ich anfangs gesprochen habe. Zurück zum Glauben. Gott hat mich zum Mann gemacht, Gott hat mich zur Frau gemacht. Und das nehme ich an. Und wenn ich da drin Kämpfe habe, dass es was gibt, keine Frage. Aber diesen Kampf muss ich dann führen. Ich darf mich nicht gehen lassen und sagen, ja, heute ist ja alles möglich, also kann ich auch alles tun. Ich halte keine davon ab, das steht mir nicht zu. Aber es kann auch keiner von mir verlangen, dass ich sage, das ist alles in Ordnung. Funktioniert nicht. Und wir als orthodoxe Christen müssen zumindest in unserem privaten Bereich, und soweit es ist, außen, sozusagen unseren Glauben in dieser Reinheit auch leben. Warum wird so ein Druck ausgeübt auf Russland, Russland ist jetzt so der Buhmann der ganzen Welt. Ich weiß nicht warum, aber so ist es. Warum? Es ist ein Land, das nach der Anastasie, nach der Auferstehung durch den Kommunismus, nicht im ganzen Volk, aber im großen Teil des Volkes, also Auferstehung gefeiert hat und feiert. Die Klöster werden neu gegründet, voll, die Kirchen werden gebaut. Und das alles unter Führung nicht nur der Religion, sondern auch des Staates. Ja. Und daher gibt es dort Gesetze, die es sonst hier nicht mehr gibt. Denkt man nur an diesen Skandal, wo damals Putin gesagt hat, bei der Olympiade war es, glaube ich. Also es kann ja sein, dass da so ein paar Schwule rumlaufen, aber es wird nicht öffentlich gemacht und sie dürfen sich öffentlich auch nicht darstellen. Was da für ein Erdbeben in dieser Welt losgegangen ist. Ein Erdbeben, das vergisst man nicht. Versteht ihr? Der Teufel vergisst nichts. Ein anderes Beispiel. Russland war das erste Land, wo die Abtreibung erlaubt wurde, nämlich genau nach der Revolution. Und der Staat hat es auch bezahlt. Und daher ist auch der Staat, die Bevölkerung ist zurückgegangen. Putin hat nun genau das umgedreht und hat begonnen, also Bremsen reinzuziehen. Zum Beispiel hat er ein neues Gesetz eingebracht, dass das nicht mehr automatisch bezahlt wird. Zugleich hat er Gesetze gebracht, dass die Familien wieder gefördert werden. Und es ist das einzige Land in dieser Welt, zumindest Europa, wo ich sicher weiß, wo wieder es aufwärts geht mit der Bevölkerungsdichte. Das heißt, wo es nicht am Absterben ist, sondern wieder am Leben ist. Also genau umgekehrte Politik, die man zumindest im sonstigen Westen hat. Und ich könnte noch mehr solcher Beispiele bringen. Zum Beispiel erlaubt es nicht, dass über die Dinge, die ich vorhin erwähnt habe, Homosexualität, Genderstream, dass da überhaupt nur gesprochen wird in der Schule. Auch in den Medien ist es verboten. Ja? Das ist natürlich klar, dass da die ganze westliche Welt jetzt Gründe sucht, sozusagen ihn zum Buhmann zu machen, Stern, Spiegel, was weiß ich. Putin ist ja an allem schuld. Und dabei gibt es keine größeren Menschen schlechter als Obama und seine Mannschaft, denn die sind überall in der Welt und bringen die Leute um. Ob gerecht wird oder nicht, das bezieht sich meiner Kenntnis im Moment, aber die sind überall und wir sind auch immer so im Schlepptau. Ich frage jetzt, wo zum Beispiel die Russen irgendwo sitzen jetzt in der Welt und führen Kriege. Afghanistan, wer ist dort? Irak, wer war dort oder ist dort? Wer hat mitgeholfen bei dem sogenannten afrikanischen Frühling, der kein Frühling war, sondern Tod? Ja, das waren doch die. Sie sehen, wie alles verdreht wird, wie alles gefälscht wird, damit es sozusagen passt in diesen Zeitgeist. Und dieser Zeitgeist, wie ich gesagt habe, ist ein Geist weit weg von Gott. Wie gesagt, wir Orthodoxen verurteilen keinen Menschen. Und auch diese Menschen, die ihre Not mit all den Dingen haben, muss man sich annehmen. Und schade ist es, dass sich niemand um diese Frau, die ein Mann geworden ist, und dann sozusagen die Spritze wollte, dass sich jemand um sie gekümmert hat. Denn das ist das andere. Man erlaubt, dass die Mädchen abtreiben dürfen, so oft sie wollen. Aber wo sind die gleichen Leute, wenn die dann Probleme haben? Da kommt keine Emanze von den Grünen, ja, kommt niemand, um den Leuten dazustehen. Da ist dann wieder der Christ da, der den Leuten hilft. Also muss sehen, das also, sie zerstören alles, aber keiner von denen ist dann präsent, wenn es darum geht, denen, den Opfern zu helfen. Diese junge Frau, die diese Geschlechtsumwandlung mitgemacht hat, war ja ein Opfer des Zeitgeistes. Von den Dingen, die da oben verbrechen. Die da so preisdrehen in der Schule und überall. Und als das Mädchen gemerkt hat, es war falsch, es ist eine Katastrophe, da war doch keiner von denen da. Keiner. Im Gegenteil, die haben gesagt, ja, wir helfen dir doch, hier ist die Spritze. Versteht ihr? Das ist diese Pseudowelt, diese Lügenwelt, die ich euch beschreiben wollte. Und wir als orthodoxe Christen müssen einfach wieder erkennen, es ist in der Tat keine wahre Welt. Und wenn wir das erkennen und uns richtigen Weg gehen, werden wir auch in dieser Welt fröhlich sein und froh sein, auch wenn links und rechts Chaos ist. Wenn unser Kloster kommt oder überhaupt auf meinen Berg in die Klöster geht und auch hier in die Klöster, wir haben ja auch in Deutschland Klöster, Gott sei Dank, einige wenige, aber wir haben Klöster, man wird sehen, da kommt man in die wahre Welt. Wir gehen nicht mit der Mode, also seit 1000 so viele Jahren tragen wir diese schwarze Kleider, vorher waren sie ein bisschen grau. Unser Tagesablauf hat sich auch nicht verändert. Wir haben kein großes Portemonnaie. Auf Reisen gehen meine Mitbrüder überhaupt nicht, sind immer im Kloster. Ich bin einer derjenigen, der auf Reisen geht. Also entgegengesetzt eigentlich von dem, was uns die Welt vormacht, was Schönes. Und doch sind die Nonnen und Mönche zufrieden, glücklich. Und selig die Familie, die das kapiert und auch versucht, so einen einfachen Weg zu gehen. Es geht nicht um Karriere, es geht nicht um viel Geld. Das sind Dinge, die ist in seinem System mit drin. Wir gehen mit. Aber im Eigentlichen geht es doch darum, dass ich ein gutes Leben führe, im Sinne von erfülltem Leben, glücklichem Leben. Und zumindest die Griechen oder auch die Antiochener, vielleicht auch die Älteren aus Russland, kommen ja aus Zeiten, wo es nicht so gut ging. Ich werde sich noch erinnern an die Zeiten, zu Hause in den Dörfern oder so weiter. Aber sie waren zufrieden, es waren glückliche Leute. Warum? Gott war bei ihnen. Gott war da. Heute können wir alles tun und lassen, was wir wollen. Karriere machen. Vor kurzem eine Frau bei mir gewesen, war schon ein paar Monate her. Karriere versucht zu machen, 7 Abtreibungen. Er glaubte, dass die Frau jemals im Leben nochmal probiert. Ich habe jetzt ein Problem, dass ich es wieder zur Freude bringe, versteht ihr? Da ist wieder keiner von denen da, der gesagt hat, ihr habt doch das Recht. Ich weiß ja, die grüne Bande schon im Fernsehen, ihr seht da diese Frauen von der Partei, ich will jetzt eine andere Ausdrücke gebrauchen, und über diese Dinge herziehen, über Abtreibung, wie wichtig und wie furchtbar, dass es immer noch Männer gibt, die die Abtreibung eben nicht wollen. Dann sagen, wo seid ihr dann, wenn die Ruinen bei mir im Beichtstuhl sitzen? Wo seid ihr denn, wenn die Frauen oft mit 60, 70 Jahren zum ersten Mal fähig sind, diese Sünde zu beichten? Da kommen Omas zu mir und beichten diese Sünden. Das ganze Leben das mitgetragen. Wo seid ihr? Also, das wahre Leben findet statt in dieser Einfachheit des Lebens. Wie gesagt, wir führen keinen Kampf gegen niemand, auch gegen keine Partei, gegen keine Personen, gegen niemand. Aber die Wahrheit muss die Wahrheit bleiben. Und wir als orthodoxe Christen, da wir sozusagen im Heiligen Geist stehen, müssen sozusagen im Heiligen Geist auch arbeiten. Der Heilige Geist ist der Geist, der uns die Wahrheit einführt, in alle Wahrheit einführt. Das heißt für uns, auch wenn es unbequem ist, wir müssen irgendwo immer Bekenntnis geben. Das heißt nicht, dass ich jedes Mal meinen Senf dazu gebe, ganz und gar nicht, denn die Demut gehört uns, ist ein Teil von uns. Aber es heißt auch, dass ich nicht nachgebe. Hab jetzt eine Freundin oder einen Freund und der andere Partner ist vielleicht nicht zum Glauben. Sagt Ella, also Ella auf Deutsch, komm, jetzt ist doch mal Zeit, dass wir auch irgendwas anderes machen. Da muss dieser orthodoxe Partner sein? Nein. Nein. Ich liebe dich von ganzem Herzen und deswegen will ich mit dir nichts haben vor der Ehe. Das ist meine Ehre, mein Sebastian, wie wir sagen, also die Ehrfurcht vor dir. Du bist für mich nicht ein Lustobjekt. Du bist meine Liebe und diese Liebe ist auf ewig angelegt. Beispiel. Oder mit dem Freundeskreis beginnen welche über Gott und die Welt herzuziehen. Dann gehe ich. Das war mein Freundeskreis. Dann sage ich, bitte hört auf. Wenn er nicht aufhört, gehe ich. Fertig. Ist besser, ich habe meinen Freundeskreis im Himmel, als einen Freundeskreis, der mich herabzieht und in meiner Gegenwart über die Panagie, also die Gottesmutter, über die Heiligen oder die Kirche herzieht. Also wenn ich Freunde gehabt hätte, die über meine Mama hergezogen wären, wäre ich der Erste, der weggegangen wäre. Bin ich so der Schlägertyp, sonst hätte ich den vielleicht noch eine geschlagen oder sowas, ja. Da wäre ich schlecht davon gekommen wahrscheinlich. Aber dann gehe ich, versteht ihr? Also immer dieses einfache Glaubensleben. Nein, Samstagsabends Party. Ja, wer Samstagsabends bis 2, 3 in der Nacht auf der Party bleibt, welche Sonntagsliturgie hat er? Ja, auch wenn er kommt, Gott sei Dank, aber er wird wohl wenig davon mitbekommen. Also, was sage ich, das noch nicht zu meinen Studenten, was habe ich gesagt? Samstags 12 Uhr ist Schluss. Und seitdem sie das machen, sind sie weder müde im Gottesdienst, noch geht der Gottesdienst an ihnen vorbei. Sie sagen, jetzt feiern wir den Gottesdienst ganz anders mit. Und der Tat, sie schaffen es jetzt, auch wenn die schönste Barriere ist, dann die schönste Runde, sagen, ach, ich muss jetzt gehen. Fertig. Die Freunde wissen das in der Zwischenzeit schon. Jetzt sagen sie auch nichts mehr. Anfangs war da immer so ein bisschen Diskussion. Es funktioniert. Und es ist Zeugnis. Es ist Zeugnis. Auch die anderen Kollegen können sich dann überlegen, hat er eigentlich nicht recht? Oder warum macht er das jetzt? Bringt ihm das so viel? Und manche dieser Studenten haben andere Studenten schon mitgebracht zur Beichte. Und die begannen dann auch, diesen Lebensweg zu gehen. Also wir Orthodoxen haben etwas, was sozusagen Salz in dieser Welt ist. Und deswegen dürfen wir dieses Salz nicht schal werden lassen. Wir dürfen uns nicht der Welt angleichen. Weil alle alles machen, machen wir auch alles. Die, die das machen wollen, sollen es tun. Ich kann ihnen nicht helfen, es sei denn, sie sehen ihren Fehler ein. Aber die, die es tun wollen, im Sinn, im richtigen Sinne, also ein christliches Leben führen, die müssen es natürlich auch tun. Kompromisse gibt es in dem Punkt nicht. Ja, soweit für heute.